Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Und irgendwie erscheint uns das auch gerecht, dass, wenn wir einen Termin beim Arzt wollen, allein gesundheitliche Dinge eine Rolle spielen und nicht die Frage, ob wir privat oder gesetzlich versichert sind. Nicht jede Gleichheit ist gerecht. Also nicht jede Gleichbehandlung ist gerecht. Gleichbehandlungen können auch ungerecht sein. Man kann das so zusammenfassen. Gerechtigkeit bedeutet, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute wieder ein Schlaglicht-Interview. Hintergrund des Ganzen ist wissenschaftliches Symposium am Roman-Herzog-Institut 2025 unter dem Header Perspektiven Gerechtigkeit. Wir haben 9 ExpertInnen aus verschiedenen Fachbereichen gebeten, uns einen Input zu geben. Und eine davon, Nadja Prims, ist heute bei mir zu Gast. Hallo Frau Prims, herzlich willkommen beim RHI Schlaglicht-Interview.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, Frau Prims, Sie haben ein ganz anderes Thema als alle anderen Gäste, die vorher bei mir waren, weil Sie sind Medizinethikerin, richtig?
Ja, genau, das bin ich, ja.
Und an welcher Universität sind Sie zu finden mit Ihren Themen und Ihrer Forschung?
Ich bin an der Universität Heidelberg, dort am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin tätig, das zur medizinischen Fakultät gehört.
Okay, also das heißt, Sie sind ganz nah dran an den Fragen eigentlich auch des täglichen Lebens, die im Universitätsklinikum abgehandelt werden. Leben, Tod, Sterben, Krankheit, alles bei Ihnen.
Ja, genau. Also zum einen ist das natürlich ein Thema, was ich in der Lehre behandle, also bei der Ausbildung von Studierenden der Human- und der Zahnmedizin. Aber ich bin auch Mitglied des klinischen Ethikkomitees am Universitätsklinikum in Heidelberg und da beschäftigen wir uns tatsächlich auch mit herausfordernden, ethisch schwierigen Fällen in der klinischen Praxis.
Was ist denn das ethisch Herausfordernde in der Medizin aus Ihrer Sicht?
Das gibt es vieles, aber ich würde mal vielleicht zuerst bei dem Bereich bleiben, mit dem wir am meisten und am ehesten zu tun haben als Menschen, das ist die Versorgung. Also wir gehen zum Arzt, wir gehen zu Ärztin. Also das wären so Herausforderungen in der klinischen Praxis. Und da ist gerade in so einem Haus wie das Universitätsklinikum, was ein Zentrum der Maximalversorgung ist, ist eine Frage, mit der man sich immer wieder konfrontiert sieht und die für alle Betroffenen, alle Involvierten sehr herausfordernd ist, Fragen der Therapiebegrenzung. Und gerade Therapiebegrenzung am Lebensende, also was dürfen, sollen wir PatientInnen noch anbieten und wann müssen wir möglicherweise sagen, dass wir Therapien begrenzen müssen, weil wir vielleicht mehr Schaden als nutzen würden. Aber das ist natürlich, wie Sie sich vorstellen können, für alle eine herausfordernde Situation. Mhm. Ich denke, das ist eins der herausforderndsten Themen da.
Also ganz konkret oder nochmal anders geformuliert, in Ihrem Talk geht es darum, ob manche Versorgungsmaßnahmen oder ob Versorgung gerecht oder ungerecht ist? Oder wie sagen Sie es in Ihrem Talk später, der jetzt gleich im Anschluss kommt?
Genau. Die Frage, die ich mir stelle, ist, können Ungleichbehandlungen in der Medizin, in der Gesundheitsversorgung überhaupt gerecht sein? Denn ich würde mal behaupten, die meisten von uns würden das erstmal intuitiv als ungerecht behandelt fühlen, wenn einem etwas vorenthalten wird. Und das ist so meine Ausgangsüberlegung. Und dann schaue ich mir an, wo finden solche Ungleichbehandlungen in der Medizin statt, um dann dieses eher ja auch herausfordernde und emotional belastende Thema der Therapiebegrenzung einzugehen und da zu fragen, wann kann es da gerechtfertigt sein oder vielleicht auch geboten sein, Therapien zu begrenzen. Also Menschen eigentlich ungleich zu behandeln, zu sagen, hier wäre es eigentlich, vielleicht nochmal, Menschen ungerecht zu behandeln und zu sagen, hier sollten wir möglicherweise Therapien begrenzen und einschränken.
Mhm. Wenn Sie mit Medizinern sprechen, also Sie sprechen ja, das kann ich mir noch nicht so vorstellen, weil ich ja einfach nicht aus der Praxis komme, aber ich glaube, das ist spannend für alle, die uns heute zuhören und die Ihren Talk anschauen wollen. Sprechen Sie mit den Ärzten oder sprechen Sie mit den Patienten oder machen Sie eine Empfehlung, die gelesen wird, einfach nochmal zu zeigen, wo sind Sie in Kontakt sozusagen?
wo wir am ehesten mit diesem Thema als Medizinethikerin, also nicht nur in Heidelberg, sondern das wäre auch an anderen, auch hier in München beispielsweise der Fall, das ist, wenn tatsächlich ein Konflikt in der Versorgung auftritt, also das Behandlungsteam merkt, okay, hier sind wir einer schwierigen Situation, zu tun und es wäre hilfreich, wenn wir noch jemanden zusätzlich von außen dazu holen würden. Und dann können die ein sogenanntes Ethikkonsil anfragen. Und dann würden in der Regel zwei Personen von uns vom klinischen Ethikkomitee auf Station gehen und je nachdem, das hängt immer von der Situation ab, wie die Betroffenen auch beteiligt sind, aber wir führen auch regelmäßig Konsile durch, wo sowohl die involvierten Ärztinnen, Pflegefachkräfte oder weitere Gesundheitsberufe und auch die Angehörigen dann mit in diesem Gespräch dabei sind und alle dann quasi ihre Sichtweise darlegen können, ihre Argumente darlegen können. Und dann versuchen wir gemeinsam zu überlegen und einen Kompromiss zu finden, der für alle tragbar ist. Mhm. Und wir machen keine Vorgaben, sondern das Einzige, was wir machen, das ist, dass wir Empfehlungen aussprechen, die im Idealfall von allen mitgetragen werden.
Würden Sie sich auch so als eine Art Mediatorin in dem Prozess empfinden oder ist das wieder was ganz anderes?
Ja, es gibt sicherlich Überschneidungspunkte oder Ähnlichkeiten zwischen Mediation und Ethikberatung. Die Ethikberatung hat natürlich einen stärkeren Fokus darauf, was ist ethisch gerechtfertigt und nicht gerechtfertigt. Also das ist vielleicht auch nochmal so eine zusätzliche Leitplanke, die wir einziehen, dass wir auch sagen, naja, nicht alles, was Patientinnen oder Angehörige sich wünschen, ist auch tatsächlich ethisch gerechtfertigt. Es gibt ja auch einen Rechtsrahmen, den man da auch bei dieser ethischen Abwägung mit einbeziehen muss. Und da unterscheidet es sich vielleicht so ein bisschen von der Fokussierung, dass quasi die ja der gemeinsame Fluchtpunkt ist, auf den wir versuchen hinzuarbeiten, diese grundsätzlichen ethischen Prinzipien, an die wir in der Gesundheitsversorgung eigentlich gebunden sind, dass wir die nutzen, um einen Kompromiss zu finden.
Mhm. Ich möchte jetzt auch mit Ihnen noch auf einen gemeinsamen Fluchtpunkt zu arbeiten. Also, heute heißt unser Symposium ja Perspektivengerechtigkeit. Ich habe hier diesen Umschlag und es ist jetzt tatsächlich die Tarotkarte, die Gerechtigkeit, weil die nämlich anders als die Justiz ja nicht die Augen verbunden hat. Also sehenden Auges, Sie sehenden Auges, ich lege Ihnen jetzt auf den Tisch etwas. Und jetzt verteilen Sie das doch bitte noch zum Abschluss gerecht zwischen Ihnen und mir.
Zwischen uns beiden.
Zwischen uns beiden.
Es ist ein bisschen schwierig, weil ich kenne Ihre Vorlieben nicht. Das wäre für mich sehr wichtig zu wissen, wenn wir schon von vornherein feststellen könnten, Sie haben eher eine Vorliebe für das eine.
Ja, möchten Sie, also Gummibärchen.
Gummibärchen, ja.
Und aber was ist denn Ihre?
Auch? Wäre es
ja, also okay, da haben wir jetzt noch eine gute Hürde hier.
Dann macht es natürlich schwieriger. Dann würde ich sagen, also auf jeden Fall jeder kriegt zwei Gummibärchen. Das ist dasjenige.
Ja.
Und ich würde Ihnen das Gummibärchen geben und mir die Riegel, weil wir im Aufenthaltsraum haben wir noch ein paar Gummibärchen. Also von daher.
Okay, jetzt hat sie was verraten, aber alle unsere Referenten werden hier echt super betreut. Also falls der ein oder andere von Ihnen auch mal bei uns ist, ist total nett. Und wissen Sie, ich habe hier mein Motto-Shirt hier heute. Be kind to others, ja. Weil ich glaube, dass das auch mit Gerechtigkeit was zu tun hat. Eine Kindness, eine Freundlichkeit, ein guter Umgang miteinander. Und deswegen nehmen Sie noch meine Gummibärchen, auch wenn im Aufenthaltsraum noch mehr sind.
Vielen Dank.
Ihnen jetzt viel Spaß auf der Bühne gleich bei Ihrem Talk und toll, dass Sie mitmachen. Und Ihnen allen jetzt auch großes Vergnügen und viele gute Impulse in dem RHI-Talk. Mit Nadja Prims.
Wie viele von Ihnen haben schon mal die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass Sie für sich oder für einen Angehörigen einen Termin beim Facharzt ausmachen wollten und dann feststellen musste, dass der nächste freie Termin erst in 1-2 Monaten verfügbar ist? So zum Kopf? 3-4 Monate? Ja, okay, gut. Doch einige. Grundsätzlich eine Umfrage aus dem letzten Jahr sagt, dass ein Drittel der gesetzlich Versicherten in Deutschland der Meinung ist, dass es zu lange wartet, bis man einen Termin beim Facharzt kommt. Ein Drittel sagt, ist gerade noch so vertretbar. Und ein Drittel sagt, ist eigentlich ganz okay. Wie lange Sie durchschnittlich warten müssen, hat natürlich zum einen damit zu tun, um was für ein medizinisches Fachgebiet es geht. Eine wichtige Frage. Ein anderer Aspekt, der auch reinspielen kann, ist, ob sie privat oder gesetzlich versichert sind. Das wird zum einen durch einige Studien und Umfragen nahegelegt, die in Deutschland durchgeführt wurden. Sie können das aber auch direkt von zu Hause aus versuchen zu überprüfen. Nämlich anhand der Online-Terminvergabesysteme, die von immer mehr Arztpraxen angeboten werden. Sie kennen das vielleicht, Sie gehen dann auf den Terminkalender der Homepage, suchen nach einem freien Termin und buchen. Vor nicht allzu langer Zeit musste ich einen Termin in einer niedergelassenen radiologischen Praxis ausmachen. Es ging um nichts sonderlich Dringendes, letztendlich ein MRT meiner Schulter. Ich bin also auf den Online-Terminkalender. Ich nutze diese Funktion nämlich sehr gerne, weil es mir die Möglichkeit gibt, auch über die Sprechstundenzeiten hinaus abends ganz in Ruhe nach freien Terminen zu gucken und diese mit meinem eigenen Terminkalender abzugleichen. Bin also auf den Terminkalender gegangen, habe alle erforderlichen Angaben gemacht, also was für eine Untersuchung ich benötige, Geburtsdatum, Alter. Da wurde ich auch nach dem Versicherungsstatus gefragt. Und da konnte man schon sehen, als Privatpatientin wurde mir am nächsten Tag zwischen 19 und 20 Uhr der nächste freie Termin angeboten. Super, nach der Arbeitszeit. Perfekt. Mal geguckt, wie sieht's denn aus, wenn ich gesetzlich versichert bin? Es war jetzt nicht mega dramatisch, aber ich musste immerhin bis zur Mitte der nächsten Woche, also gut 7 Tage, 8 Tage länger warten, bis ich einen Termin angeboten gekriegt habe. Das können Sie selbst mal bei Ihren eigenen Arztpraxen versuchen. Nicht alle Arztpraxen machen diesen Unterschied. Also beispielsweise bei meiner Hausärztin, da wird man bei diesem Online-Kalender nicht nach dem Versicherungsstatus gefragt. Sie kriegen also gleich schnell einen Termin, unabhängig von der Frage, ob Sie jetzt privat oder gesetzlich versichert sind. Und irgendwie erscheint uns das auch gerechter, dass, wenn wir einen Termin beim Arzt wollen, allein gesundheitliche Dinge eine Rolle spielen und nicht die Frage, ob wir privat oder gesetzlich versichert sind. All diese Fragen, also wie lange ich durchschnittlich auf einen Termin warten muss, Unterschiede in der Wartezeit, aber auch die Frage, was für Versorgungsleistungen werden mir dann letztendlich beim Arzt angeboten, welche werden von meiner Krankenversicherung übernommen, all das sind natürlich Fragen der Gerechtigkeit im Gesundheitswesen. Sind Fragen von besonders hoher moralischer Relevanz, weil es um ein sehr grundlegendes Gut geht, nämlich die Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung unserer eigenen Gesundheit. Und entsprechend spielen diese Fragen eine sehr große Rolle in der Fachdisziplin der Medizinethik und auch in meiner eigenen Arbeit. Und darüber möchte ich im Folgenden mit Ihnen sprechen. Was bedeutet Gerechtigkeit in der Medizin? Und insbesondere möchte ich auf die Frage eingehen, inwiefern Ungleichbehandlungen in der Medizin überhaupt gerecht sein können. Denn tendenziell empfinden wir alle Ungleichbehandlung erst einmal als ungerecht. Also wenn jemand anders bevorzugt behandelt wird und anstelle von mir eine Gehaltserhöhung erhält, dann drängt sich uns naturgemäß die Frage auf, ist das fair? Ist das gerechtfertigt? Und mit dieser Frage, ist das gerechtfertigt, ist aber schon angezeigt, dass es durchaus rechtfertigende Gründe geben kann. Also es kann Gründe geben, die es zu einer gerechtfertigten Ungleichbehandlung machen würden. Und damit ist aber schon eine sehr wichtige Einsicht formuliert. Nicht jede Ungleichbehandlung ist ungerecht. Ungleichbehandlungen können also gerecht sein. Das schlucken wir noch, aber auch das Umgedrehte gilt. Nicht jede Gleichheit ist gerecht. Also nicht jede Gleichbehandlung ist gerecht. Gleichbehandlungen können auch ungerecht sein. Also wenn wir beispielsweise den gleichen Lohn erhalten, Sie aber das Doppelte an Aufgaben übernehmen müssen, finden Sie das wahrscheinlich nicht so gerecht, auch wenn es erstmal eine Gleichbehandlung in puncto Lohn ist. Man kann das so zusammenfassen. Gerechtigkeit bedeutet, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Das ist eine sehr grundlegende Einsicht, die mindestens bis auf Aristoteles, einen sehr bedeutenden Philosophen der Antike, zurückgeht und sich der diesen Ausspruch sehr prominent gemacht hat. Also Gerechtigkeit bedeutet, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Ungleichbehandlungen können gerecht sein, Gleichbehandlungen können ungerecht sein. Was nun aber jeweils als gerechtigkeitsrelevante Gleichbehandlung oder Ungleichbehandlung anzusehen ist, das kann je nach Kontext sehr stark variieren. Und das lässt sich besonders gut am Beispiel von Warteschlangen exemplifizieren, veranschaulichen. Wir kennen Warteschlangen aus allen Bereichen unseres Lebens. Wir müssen uns überall in Warteschlangen einreihen, sowohl virtuelle Warteschlangen als auch reale verkörperte Warteschlangen. Virtuelle Warteschlangen, das ist beispielsweise die Warteschlange, in die ich mich einordne, wenn ich online einen Termin beim Facharzt mache. Eine reale verkörperte Warteschlange, das ist beispielsweise die Warteschlange im Supermarkt, vor der Kasse. Und die Art und Weise, wie die Warteschlange im Supermarkt vor der Kasse organisiert ist, ist ein sehr typisch für sehr viele Warteschlangen, die wir aus unserem Leben kennen. Denn in der Regel läuft es da so ab, und das fordern wir von unseren Mitbürgern auch in der Regel ein, dass wir in der Reihenfolge unseres Erscheinens, also in der Reihenfolge, in der wir uns in die Warteschlange eingereiht haben, an die Reihe kommen. Versuchen Sie sich mal da vorne einzumogeln, Sie werden auf Protest stoßen. Also es ist sehr grundlegend in unserem Gerechtigkeitsdenken verankert. Das ist das Prinzip First Come, First Serve. Wer zuerst kommt, der malt zuerst. Die Warteschlangen im Gesundheitswesen sind zum Teil allerdings anders organisiert. Und das lässt sich wiederum sehr gut an dem Beispiel der Notaufnahme veranschaulichen. Wer von Ihnen schon einmal mit einer Platzwunde in die Notaufnahme musste oder mit einer Platzwunde oder mit einem einfachen Knochenbruch beispielsweise in die Notaufnahme musste, hat möglicherweise die Erfahrung gemacht, dass ihm von der verantwortlichen Pflegefachkraft, die die sogenannte Ersteinschätzung durchgeführt hat, gesagt wurde, ja, das muss auf jeden Fall behandelt werden, nehmen Sie Platz, wir kümmern uns drum. Und dann musste man noch eine ganze Weile warten. Und das nicht nur, weil bereits schon so viele Patientinnen vor einem in der Notaufnahme gewartet haben, sondern weil zum Teil auch neue Patientinnen dazukamen, sich also nach uns in die Warteschlange eingereiht haben und aber vor uns an die Reihe kamen. Also ist ganz anders organisiert als die Warteschlange im Supermarkt. Und das ist sicherlich auch einer, nicht der einzige, aber sicherlich einer der Gründe, warum es auch immer wieder zu Aggressionen gegenüber Mitarbeitenden in der Notaufnahme kommt, weil PatientInnen, die lange warten müssen, dort die Erfahrung machen, dass es ganz anders vor sich geht, wie was sie sonst aus dem Alltag als einen fairen Umgang in der Warteschlange kennengelernt haben. Verbleiben wir noch einen Moment bei den PatientInnen in der Notaufnahme und schauen uns an, nach welchem Prinzip denn diese Warteschlange eigentlich organisiert ist. Ich hatte vorhin schon ganz kurz diese Ersteinschätzung erwähnt. Also die zuständige, entsprechend geschulte Pflegefachkraft führt eine solche Ersteinschätzung durch, wenn man in der Notaufnahme vorstellig wird. Und im Rahmen dieser Ersteinschätzung werden die PatientInnen unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Oberste Kategorie, rot, sofort, Patient muss sofort von einem Arzt, einer Ärztin gesehen werden. Orange bedeutet immerhin noch, innerhalb von 10 Minuten muss der Patient, die Patientin von einem Arzt, einer Ärztin gesehen werden. Und das geht dann runter bis zu blau. Dort ist die Vorgabe, innerhalb von 120 Minuten sollte der Patient, die Patientin von einem Arzt, einer Ärztin gesehen werden. Oder zumindest nochmal von der Pflegefachkraft neu evaluiert werden, um zu schauen, ob sich in der Zwischenzeit irgendetwas im Gesundheitszustand verändert hat, was eine Neueinschätzung, eine Höherstufung in eine der anderen Kategorien notwendig machen würde. Dringlichkeit ist also das wesentliche Kriterium, anhand dessen wir im Gesundheitswesen PatientInnen voneinander unterscheiden und sie unterschiedlichen Kategorien zuordnen. Und das ist auch einer der Gründe, warum uns diese Bevorzugung von PrivatpatientInnen als so ungerecht erscheint, weil es gerade nicht ihre Dringlichkeit ist, die dazu führt, dass sie schneller einen Termin kriegen, sondern allein die Tatsache, dass die Behandlung von PrivatpatientInnen in der Regel den Ärztinnen besser vergütet werden als die Behandlung von gesetzlich versicherten PatientInnen. Dringlichkeit kommt allgemein ein sehr hoher moralischer Wert im Gesundheitswesen zu. Umso bedrohter das Leben von PatientInnen, umso höher ist ihr Recht auf Hilfeleistung zu gewichten. Umso bevorzugter sollten sie behandelt werden. Bezeichnet man auch als Sickest First Prinzip. Zu Deutsch könnte man das übersetzen, die Kränkesten zuerst. Und dieses Prinzip fordert uns auf, insbesondere die Schwerstkranken, Schwachen, Vulnerablen zu schützen. Alles zu tun zu deren Schutz. Das ist also ebenso ein Prinzip, was sehr tief in unserem Gerechtigkeitsdenken verankert ist. Und weil dieses Prinzip so tief in unserem Gerechtigkeitsdenken verankert ist, macht es Therapieentscheidungen, Therapiebegrenzungen am Lebensende für alle Betroffenen zu einem sehr belastenden und konfliktreichen Thema. Von Therapiebegrenzung spricht man, wenn sich aktiv dafür entschieden wird, eine Therapie einzustellen oder sie gar nicht erst einzuleiten. Therapiebegrenzung am Lebensende meint, oder davon spricht man, wenn dies unmittelbar oder zumindest mittelbar, das heißt zeitlich sehr absehbar, zum Versterben des Patienten, der Patientin führen wird. Solche Therapiebegrenzungen oder Entscheidungen zur Therapiebegrenzung finden überall im Gesundheitswesen tagtäglich statt. Der klassische Ort ist die Intensivstation, wo wir es gerade mit schwerstkranken Patientinnen zu tun haben. Und jeder Tag aufs Neue entschieden werden muss, ob die Intensivtherapie weitergeführt
oder zurückgenommen werden muss, auch wenn das wahrscheinlich mit dem Versterben der Patientin einhergeht. Onkologie, die Behandlung von Krebserkrankungen, ist ebenfalls ein Gebiet, in dem es sehr häufig zu Fragen der Therapiebegrenzung am Lebensende kommt. Beispielsweise angesichts der Entscheidung, der schweren Entscheidung, ob eine noch sehr belastende Chemotherapie durchgeführt werden soll, obwohl die Prognose eher ungünstig ist, das heißt, nur sehr geringe Erfolgsaussichten bestehen. Aber auch in Alten- und Pflegeheimen werden regelmäßig Fragen zur Therapiebegrenzung am Lebensende verhandelt. Wenn mit allen Betroffenen, also sowohl den BewohnerInnen, Angehörigen, Pflegefachkräften, Hausärzten besprochen werden muss, wie in einem im Falle einer erneuten Verschlechterung des Gesundheitszustandes vorgegangen werden soll, ob nochmal eine Krankenhauszuweisung oder eine Wiederbelebung, Reanimation durchgeführt werden soll oder auch nicht. All das sind Beispiele für Fragen der Therapiebegrenzung am Lebensende. Solche Fragen sind natürlich auch grundlegende Fragen der Gerechtigkeit, weil es letztendlich die Frage betrifft, was mir oder meinen Angehörigen am Lebensende noch für Therapien angeboten werden, welche Möglichkeiten mir gegeben werden. Und aus dieser Situation heraus ist es auch durchaus verständlich, dass Angehörige, Patientinnen sich erst einmal ungerecht behandelt fühlen, wenn die Frage der Therapiebegrenzung seitens des Behandlungsteams angesprochen wird. Weil es naturgemäß in uns die Frage aufwirft, wird mir etwas hier vorenthalten, worauf ich eigentlich einen Anspruch habe oder wo mein Angehöriger eigentlich einen Anspruch drauf hätte. Aber genau wie wir das zu Beginn gesehen haben, kann es auch hier gute Gründe geben, die dafür sprechen, dass eine Therapiebegrenzung am Lebensende geboten oder zumindest ethisch gut begründet ist. Ob dies im Einzelfall tatsächlich zutrifft oder nicht, lässt sich hinreichend genau und mit hinreichender Sicherheit eigentlich immer nur bezogen auf den Einzelfall beantworten. Was ich Ihnen aber mitgeben kann, das sind drei Fallkonstellationen, in denen das klassischerweise der Fall sein kann. Das erste sind Fälle, in denen die Therapie dem Patienten, der Patientin voraussichtlich nichts mehr nutzen wird. Also man nicht in der Lage sein wird, das Leben des Patienten zu verlängern, seine Lebensqualität wesentlich zu erhöhen. Wir haben keinen Anspruch auf Therapien, die uns nichts nützen, auch wenn es letztendlich um Fragen an unserem Lebensende geht. Die zweite Fallkonstellation, das sind Fälle, bei denen die Therapie dem Patienten, der Patientin voraussichtlich mehr Schaden als Nutzen wird. Also das Beispiel der sehr belastenden Chemo- oder Intensivtherapie, für welche nur geringe Aussichten und sehr unsichere Aussichten auf Erfolg bestehen. Wenn die Belastungen sehr hoch sind und die Erfolgsaussichten sehr unsicher, dann kann das ein guter Grund für Therapiebegrenzung sein. Denn das Behandlungsteam ist auch dazu aufgefordert, Schaden von Patientinnen abzuwenden. Und das würden sie möglicherweise tun, wenn die Therapie mehr schadet als nutzt. Und die letzte Fallkonstellation, das sind Fälle, in denen die Therapiebegrenzung von den Patientinnen selbst gewünscht werden. So schwierig diese Situationen auch sind, in einer solchen Situation ist es die Aufgabe, Pflicht der Angehörigen und auch des Behandlungsteams, die Personen in dieser Entscheidung zur Unterstützung und so gut es geht zu begleiten. Also das sind alles Beispiele für Therapiebegrenzungen, wo diese als ethisch geboten oder zumindest als ethisch gerechtfertigt anzusehen sind. Wie nachvollziehbar jetzt auch die medizinisch-fachlichen oder auch ethischen Gründe sind, die hinter diesen Fallkonstellationen stehen, ich hatte schon gesagt, in der klinischen Praxis sind solche Fälle häufig sehr konflikthaft und werden als sehr belastend von allen involvierten Personen, sowohl vom Behandlungsteam als auch von den Angehörigen und den Patientinnen erlebt. Was können wir also tun, um diesen Belastungen entgegenzuwirken? Ein wesentlicher Punkt ist meines Erachtens, dass der Umgang mit Therapiebegrenzung überhaupt nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Es wird auch nicht darüber gesprochen, welche Rolle der Umgang mit Therapiebegrenzung am Lebensende letztendlich für ein gutes und auch selbstbestimmtes Sterben haben. Wenn es um selbstbestimmtes, um gutes, würdevolles Sterben geht, dann steht meistens entweder assistierter Suizid oder Tötung auf Verlangen im Fokus der Debatte. Und dabei spielen Therapiebegrenzungen am Lebensende für uns alle rein quantitativ eine viel höhere Rolle, sind von viel größerer Relevanz. Rein statistisch wird jeder zweite von uns oder fast jeder zweite von uns im Krankenhaus versterben. Aktuell verstirbt nur jeder vierte in seiner privaten Häuslichkeit, obwohl es wahrscheinlich dasjenige ist, was die meisten von uns sich wünschen würden. Das bedeutet, für den Großteil von uns wird es relevant werden, wie man am Lebensende mit Therapiebegrenzung umgeht. Und aus diesem Grund ist das ein Thema, was meines Erachtens tatsächlich stärker in der Öffentlichkeit, auch im Privaten diskutiert werden sollte, darüber gesprochen werden sollten, welche Belastungen damit verbunden sind, darüber gesprochen werden sollte, welche gute Gründe sowohl aus ethischer als auch medizinisch-fachlicher Sicht es geben kann, Therapie zu begrenzen und wie man das gestalten kann. Um so durch einen solchen öffentlichen Diskurs und auch die private Positionierung zu einem Umgang mit Therapiebegrenzung am Lebensende zu finden, der für uns alle vertretbar und zu einem vertretbar und gut einen guten Umgang führt.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!